Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevon9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Herzlich willkommen zum Reise von 9 Podcast mit dem Chefredakteur von Reise von 9 und das ist Christian Schmicke.
Und mit der Geschäftsführerin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
Und ich freue mich, lieber Christian, dass wir an einem so besonderen Datum erscheinen, dem 11.11. Und du solltest jetzt schon mal verraten, mit was für einem Kostüm du jetzt hier sitzt.
Wir werden auch mit dem Thema völlig unkarnevalistisch sein, muss ich hier stehen. Ne?
Bist du denn so ein Gag?
Ach, geht so. Ich bin ja Westfale und die haben zwar immer versucht, Karneval zu feiern, aber die können das nicht. Ne, wenn man mal so ein paar Kilometer weiter nach Köln oder manche sagen Düsseldorf, habe ich auch schon mal gehört, fährt, da sieht das ganz anders aus. Da bin ich auch in früheren Jahren gerne mal unterwegs gewesen. Aber ich bin kein echter Karnevalist, nö.
Gott sei Dank nicht, weil das Thema ist ja heute ein ganz anderes. Sonst hätten wir uns jetzt komplett verrannt mit deinen exotischen Kostümen, die du gar nicht besitzt. Dann verrat uns doch lieber, über was wir sprechen oder über was du sprichst in diesem Podcast. Was ist für dich das Thema der Woche für Reise von 9?
Genau, wir gehen die Sache mal wieder mit der uns eigenen Ernsthaftigkeit an. Und wir hatten ja schon in der vergangenen Woche einen, wie ich fand, ganz hörenswerten Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz mit dem Tourismusprofessor Harald Zeiss. Und wir werden dieses Thema zumindest zum Teil auch in dieser Woche nochmal streifen.
So, und dein Vorschlag war es, das Thema Nachhaltigkeit auch mal ganz anders zu beleuchten. Wir hatten ja mit Professor Harald Zeiss letzte Woche einen Forscher, einen wissenschaftlichen Aspekt. Und jetzt haben wir ein Gespräch gleich von dir, das wir hören werden, das ein bisschen in die andere Richtung geht.
Richtig. Wir haben ja schon in der vergangenen Woche gesehen, wie das Thema Klimawandel und Klimaschutz die Touristik hin und her bewegt. Da gibt es Chancen und Riesenherausforderungen. Und für manche werden daraus auch innerhalb der Branche sicher gravierende Probleme entstehen. Und mit einem Menschen, der jetzt nicht so völlig davon überzeugt ist, dass nach 2 Jahren Corona-Krise und der aktuellen Situation der Touristik das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz oben auf der Agenda stehen sollte, habe ich mich in dieser Woche unterhalten. Mein Gesprächspartner ist Michael Tänzer. Der hat eine langjährige Karriere bei touristischen Konzernen, bei TUI und zuletzt als Deutschlandchef über einige Jahre von Thomas Cook. Anschließend hat er sich mit einem Start-up selbstständig gemacht, dem Reiseveranstalter Viamonda, der damit begonnen hat, im Wesentlichen Fernreisen und zwar Rundreisen auf der Fernstrecke für Kunden einfach buchbar zu machen. Und den natürlich dann, nachdem er 2017 gegründet worden ist, 3 Jahre später die Corona-Krise auch kräftig erwischt hat. Und mit Michael Tänzer habe ich mich über seine Einschätzung dazu unterhalten, welche Themen er denn ganz oben auf der Agenda sieht. Hallo Michael Tänzer.
Hallo Herr Schmicke.
Grüße Sie. Schön, dass das mit uns klappt heute. Sie haben Ihren Veranstalter, Ihr Unternehmen Viamonda ja 2017 gegründet und seit 2020 stecken wir in der Corona-Pandemie. Wie sind Sie und Ihr Unternehmen denn durch die Krise gekommen?
Nun, mittlerweile muss man ja schon mit geringeren Themen zufrieden sein und insbesondere mit Kollegen gesprochen, sieht es doch relativ dann schon besser aus. Ist natürlich ein Schock gewesen für uns wie für alle anderen auch, wenn man jetzt 2 Jahre ganz guten Start hingelegt hat, Ende 2017 gestartet, dann bis März 2020 ganz gut im Markt angekommen und dann passiert so etwas, ist natürlich ein Drama, auch für uns gewesen. Allerdings haben wir jetzt natürlich so ein bisschen das Start-up-Gen auch mitgenommen, haben uns im Sommer 2020, also letztes Jahr ziemlich genau Anfang Juli, die Frage gestellt, gehen wir jetzt auf Tauchstation oder versuchen wir noch Dinge anzubieten, die man gerade jetzt vielleicht braucht, haben das Portfolio halt sehr stark umgestellt und sind da letztes Jahr ab Sommer schon recht erfolgreich mit gewesen.
Was haben Sie von da an anders gemacht als vorher?
Nun, wir sind gestartet als Fernreisenanbieter. Also der den Versuch gewagt hat, dass die Planung und auch die Buchung von komplexen, anspruchsvollen Rundreisen, Fernreisen in einer Couch-Version möglich ist, dass man dafür nicht unbedingt im ersten Schritt schon andere Experten braucht, sondern dass man sich einen großen Teil der Reise selber erstellen kann durch eine entsprechende Website, durch entsprechende Informationen, aber auch durch die entsprechende Technik, Reisen zusammenzubauen. Und was wir dann seit letztem Jahr machen, aus der Not heraus natürlich geboren, ist, dass wir den Versuch gestartet haben, Deutschland-Rundreisen in ähnlicher Form zu gestalten. Das heißt, kuratierte Reisen, wo wir Hotels, Ausflugsprogramme zusammengestellt haben zu 5- bis 10-tägigen Touren, die wir in diesem Jahr dann auch durch den guten Erfolg ausgeweitet haben in Richtung Schweiz und Österreich. Also das war im Grunde der erste Schritt, quasi eine Fernrundreise von einer Substanz her auch in Deutschland, Österreich, Schweiz zu platzieren und darüber hinaus halt auch eine ganze Reihe von Europareisen jetzt auch mit Mietwagen in Portugal, Griechenland und so weiter.
Nehmen die Kunden denn solche Angebote auch im Nahbereich tatsächlich in Anspruch? Viele denken ja, ach ja, die Leute organisieren das eigentlich alles selbst.
Ja, und die Erkenntnis, die haben wir auch gemacht. Also ich hätte, als ich mit Viamondo auch gestartet bin, mit dem Wissen von den Konzernen der Vergangenheit, also TUI und Thomas Cook, war natürlich eine gewisse Konditionierung da, wer online affin ist und wer nicht. Die erste Überraschung kam schon mit den ersten Buchungen, schon auf der Fernstrecke deutlich über 50 Jahre und sehr online-affin. Und die Erkenntnis war jetzt auch die, dass genau solche Reisen eben unter Convenience-Aspekten durchaus im Internet gesucht und auch gebucht werden, weil man möchte dann eben doch nicht oder nicht alle möchten sich bei Booking.com und so weiter die Hotels selber organisieren, die Ausflüge selber planen, sondern sie möchten eben dann schon eine organisierte Reise, wo sie auch wissen, da wird alles klappen.
Spüren auch Sie insgesamt die Wiederbelebung der Nachfrage, von der die Branche im Moment so viel spricht?
Ja, mit gewissen Wellenbewegungen schon. Also ganz früh im Sommer, im Juni, Ende Mai, Anfang Juni, als man wieder reisen durfte, planen durfte, da haben wir natürlich einen Rückstau, der sich aufgelöst hat. Dann wurde das etwas moderater im Juli und seit August, September ist es doch kontinuierlich substanziell gute Nachfrage und zwar dann nicht nur eben kurzfristig, was Pkw-Rundreisen angeht, sondern auch Rundreisen auf der Flugmittelstrecke oder auch Fernziele für nächstes Jahr mit Buchungs- und Abreiseterminen April, Mai, Juni und später.
Sie haben eingangs erwähnt, dass Viamonda mit einem ganz starken Gewicht auf Fernreisen gestartet ist. Nun hat, deshalb komme ich auch auf das Thema, der Branchenverband DRV ja auf seiner jüngsten Jahrestagung das Thema Klimawandel und Klimaneutralität von Reisen ganz oben auf seiner Agenda platziert. Das ist ja gerade auch ein Thema, was die Fernreise und eben die lange Anreise bei der Fernreise ganz stark betrifft. Der DRV hat gesagt, das ist gerade unser Top-Thema. Wie bewerten Sie diese Priorisierung?
Nun ja, die Begeisterung hält sich da in Grenzen, muss ich ehrlich sagen, weil selbstverständlich ist es so, dass das Thema Nachhaltigkeit in Summe und insbesondere auch Umweltschutz das überragende Top-Thema ist, also geopolitisch in unserer Gesellschaft bis hin zu jedem persönlich. Also daran besteht überhaupt kein Zweifel und es gehört eben auch auf einer Agenda des Verbandes ein Signal zu setzen, dass wir damit starten müssen. Die Frage ist nur dann, was ist wichtig und was ist dringend? Und ich unterscheide da schon, wir haben dieses überragend wichtige Thema, das wir endlich ernst nehmen müssen. Und da muss man auch sich und jeder in der Branche vermutlich an die eigene Nase fassen, dass wir oft drüber gesprochen haben, aber die Ernsthaftigkeit durchaus haben so ein bisschen vermissen lassen. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass neben dem sicherlich passenden Inhalt, Umweltschutz, der Kontext gesehen werden muss. Also wo befindet sich die Branche gerade? Und die allermeisten sind zwar momentan durch Überbrückungshilfen ganz gut durch die Monate gekommen, aber für mich ist die Corona-Krise noch in der zweiten Hälfte und ich weiß nicht genau, wo in der zweiten Hälfte. Klar hat sich die Nachfrage jetzt ein bisschen stabilisiert und dennoch ist es so, dass wir noch weit weg von Volumina, Nachfrage und Buchungen des Jahres 2019 entfernt sind. Und von diesem Volumen lebt die gesamte Branche. Leben große Veranstalter, leben Systemanbieter und. Und deswegen sind die meisten, mindestens mit denen ich zu dem Thema spreche, noch in einer Phase der Überlebenskonzeption. Wie komme ich durch? Was muss ich tun, dass das Geschäftsmodell sich verändert, dass ich hier und da vielleicht auch mal Brücken baue, um gut zu überleben? Deswegen heißt das nicht, dass man das andere Thema komplett abstreift. Aber die Frage ist einfach, wie hoch ist die Aufnahmefähigkeit und der Aufnahmewille, so ein Thema dann auch ernsthaft anzugehen? Und da sehe ich dann zum Teil eben auch die Gefahr, dass wenn man es jetzt so forciert, dass einfach durch die nächsten Monate Überlebenskampf vieler Unternehmen, das Signal zwar zur Kenntnis genommen wird, aber nicht allzu konkret daran gearbeitet werden kann.
Was müsste die Branche denn Ihrer Einschätzung nach jetzt ganz oben auf die Agenda stellen? Also was ist am dringendsten zu tun?
Na gut, also man kann ja das eine mit dem anderen durchaus verbinden. Und wenn ich sehe, welche, ich nutze das Wort dramatische Bedrohung bewusst, welche dramatische Bedrohung die Industrie über viele Jahre jetzt schon spürt, nämlich die Gefahr der digitalen Geschäftsmodelle, die weltweit agierend auch auf dem deutschen Markt immer mehr Platz greifen. Das hat sich durch die Corona-Krise meines Erachtens deutlich beschleunigt. Und hier ist das Thema Digitalisierung für mich eben nicht nur ein Platzhalter und auch in der Form zu diskutieren, wie es oft mal gemacht wurde. Ich kaufe mir ein iPad und bin digitalisiert. Sondern es geht insbesondere um das Thema, wie nutze ich intelligenter Software, die heute dann auch viel erreichbarer für die allermeisten Marktteilnehmer ist und die den Abstand zwischen den rein digitalen großen Unternehmen und auch kleineren eben verringert. Damit verbunden eben auch das Thema Nachwuchskräfte und überhaupt Fachkräftemangel, weil wir sehen heute die Situation, dass durch Corona uns qualifizierte Arbeitskräfte, Kollegen in der Branche verloren gegangen sind, die einfach aus Sicherheitsaspekten in andere Branchen gegangen sind, die mit Tränen im Auge gesagt haben, das ist eine tolle Welt zu arbeiten, aber ich brauche einen Job und zwar einen sicheren. Deswegen haben wir da einige verloren in andere Industrien. Die lassen sich auch so einfach nicht zurückholen. Und dann haben wir den Effekt, dass die Ausbildung momentan Leute natürlich auch in digitale Unternehmen treibt und digitale Unternehmen mehr auch auf die jüngeren Leute abhebt, sodass wir für mich heute einen dringenden Digitalisierungs- und Nachwuchskräfte-Fachkräfte-Notstand haben, den wir jetzt dringend angehen müssen. Wobei ich aber auch gleich, Herr Schmicke, sagen muss, das eine lässt sich durchaus mit dem anderen verbinden. Ich will mal so ein, zwei Stichpunkte geben. Man kann mit Digitalisierung hervorragend das Thema Umweltschutz auch treiben. Wenn ich mir heute überlege, wie viel zigtausend Tonnen Kataloge produziert werden, neben dem Thema weniger Flexibilität im Produkt und Preis, habe ich da einfach eine Konsequenz in Richtung Umwelt, die eine ganz andere ist als in digitalen Unternehmen. Der ganze Bereich des Kundenkontaktes, also von Beratung bis Versand, Reisebestätigung und Reiseunterlagen, das ist heute vielfach eben noch in Papierform oder in der Form, dass Reisebüros mehr oder weniger genötigt werden, die elektronischen Dokumente in Papier umzuwandeln und dem Kunden auszuhändigen. Das sind alles so Dinge, wo man das eine mit dem anderen sehr gut verbinden kann. Und digitale Geschäftsmodelle in dem Bereich, also mindestens mal auf dem Thema Kundenkontakt, deutlich nachhaltiger sind als traditionelle analoge Geschäftsmodelle.
Wie kann denn das Thema Digitalisierung auf der einen und Kundenkontakt auf der anderen Seite vorangetrieben werden?
Nein, zunächst mal durch die entschlossene Nutzung von entsprechenden CRM-Systemen, die heute auch frei verfügbar sind. Also ich kann natürlich Kundenkontakt nach gutem Gefühl machen und mich erinnern, dass der Herr Schmicke immer zu Weihnachten eine gewisse Reise gemacht hat, egal auf die Kanaren oder Fernreise. Und dann spreche ich den mal wieder an oder das System unterstützt mich da und personalisiert gewisse Angebote so, dass der Kunde sich entsprechend abgeholt fühlt. Nichts anderes machen ja die großen professionellen CRM-Systeme, nur lassen sie dort eben die Software arbeiten. Und ich meine, es ist ein Trugschluss, dass die Reisenden heute oder die Reiseinteressenten ausschließlich den persönlichen Kontakt wertschätzen. Sie wertschätzen den natürlich über viele Jahre, wenn er gut war. Und zumeist ist er ja gut gewesen. Aber natürlich leben die mittlerweile auch mit digitalen Anspracheformen, weil es in anderen Branchen auch so Usus ist. Und deswegen ist es eine Kombination, dass man insbesondere hier vorhandene Systeme, die es ja gibt, dann auch einsetzt. Ein anderes Beispiel wäre einfach auch ein deutlich aktiverer Umgang mit den sozialen Medien, wo sich zum Teil große Anbieter noch mit schwer tun. Auch da ist wieder ein gutes Beispiel. Amazon ist nicht der große Social-Media-Marketing-Experte. Die können andere Dinge sehr, sehr gut, bis hin zur Logistik und dabei gleichzeitig die Umwelt nicht weiter zu schädigen.
Welche Konsequenzen haben Sie aus diesen Erkenntnissen für Ihr Unternehmen abgeleitet?
Verschiedene Art. Also das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, der der Shift in Richtung Pkw-Rundreise Deutschland war ehrlich gesagt mehr aus der Not geboren, jetzt auch einen Cash zu stabilisieren, als zu sagen, wir machen jetzt nachhaltige Reisen, weil die Pkw-Reise nachhaltiger ist. Wir merken aber, dass natürlich im Kundenkontakt solche Themen dann kommen und deswegen wird es sicherlich auch ein Stück weit Teil des Portfolios bleiben. Was wir darüber hinaus jetzt entwickelt haben, wenn wir konkret darüber sprechen, was kann man mit CO2-neutraler Mobilität anfangen? Es ist ja das Thema Kompensation, was diskutiert werden muss. Was wir dort gemacht haben, ist, und das wird jetzt auch in nächster Zeit live gehen, wir haben ein Tool entwickelt, wo man im Buchungsprozess, im Checkout vom Kunden aus selber definieren kann, möchte ich eine Kompensation zahlen oder möchte ich keine zahlen. Und ich denke, das könnte ein Stück weit Zukunft sein, wenn wir eine Mischung haben aus Regulatorik im Sinne von, es muss ein Teil Kompensation vorgegeben sein, damit wir eben keine Wettbewerbsverzerrung bekommen und der andere Teil vielleicht on top noch der Kunde selbst in der Hand hat, dann glaube ich, kann man auch 1-2% des Reisepreises als Kompensation durchaus abführen, wo wir dann reden von 10-300 €, je nachdem, ob es ein Mallorca-Flug ist oder eine aufwendige Fernreise. Der dritte Punkt, den wir auch angehen, und da bin ich jetzt wieder beim Punkt Reife des Unternehmens, alles zu seiner Zeit. Auch hier sind wir natürlich aufgefordert und machen das zunehmend, dass wir eben im Direktkontakt mit dem Kunden über CRM-Systeme oder auch über Social Media mehr machen und das sukzessive auch weiter ausweiten werden.
Wird denn Ihrer Einschätzung nach das Thema Fernreise, wenn Corona mal weltweit so ein bisschen seinen Schrecken verloren hat, so wiederkommen, wie es war, oder wird sich da was verändern?
Also ich bin jetzt kein Hellseher. Ich habe eine gewisse Einschätzung auf Basis der langen Erfahrung. Und wir haben ja nun mal diese Verhaltenslücke, dass es politisch korrekt ist zu sagen, ich mache solche Reisen nicht mehr oder ich mache grundsätzlich keine Flugreisen. Und das, was dann wirklich gebucht wird, ist dann noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir werden eine gewisse Dosierung bekommen im Sinne von, die Reise wird dann anders werden und für sich genommen vielleicht ein bisschen werthaltiger als einfach nur 14 Tage am Strand liegen. Dadurch wird jetzt natürlich die CO2-Emission weniger. Also egal, ob ich jetzt nach Sri Lanka fliege und eine Rundreise mache oder nach Sri Lanka fliege und mich 14 Tage am Strand liegen, der CO2-Ausstoß im Flugzeug war der gleiche. Aber ich denke, es wird eine gewisse Tendenz geben, vielleicht von der Frequenz her geringer zu werden, dafür eine etwas längere Reise zu machen und inhaltlich ein bisschen mehr Substanz zu finden, als eben nur den dritten oder vierten Badeurlaub im Jahr zu machen. Das denke ich sicher. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Reisen ist ein Stück weit Zeichen für eine Wohlstandsgesellschaft. Nicht umsonst sind wir in Deutschland eine der Top 10 Emissionäre. Das ist leider so. Es hat was mit der Industrieproduktion zu tun, aber eben auch mit unserem sehr freiheitsliebenden Ferienverhalten oder Reiseverhalten. Oder andersrum gesagt, die Reise kommt ja aus dem Drang zur Freiheit. Und ich denke mal, da lässt sich nicht so wahnsinnig viel von abschneiden, weil der Mensch als solches eben so ist. Wir müssen einfach einen Weg finden, dass man das intelligent kompensiert. Das ist ganz wichtig. Und dass man dadurch eben auch so ein Stück weit in Richtung Information und Eigenverantwortung in Richtung Kunden geht und sagt, das, was hier gemacht wird, da ist auch ein Beitrag für zu leisten. Was ich jetzt vielleicht noch bei den Fernreisen unterstreichen möchte, es ist ja so, dass insbesondere der Ferienflug nicht ein reiner Flugbetrieb ist, wo nur Feriengäste im Flugzeug sind. Natürlich gibt es Destinationen, die primär den Zweck der Urlaubsreise haben. Aber wir haben ja ganz, ganz viele Destinationen, wenn man mal an Bangkok denkt, wo ein Teil des Flugzeugs aus geschäftlichen Motiven heraus bewegt wird und nicht aus reinen Urlaubsaspekten. Und deswegen ist es immer noch eine Mischung aus Geschäftsreise und aus Urlaubsreise, die man berücksichtigen muss, wenn man das an das Thema Gesamtflugverkehr denkt.
Das war mein Gespräch mit Michael Tänzer, der, wie ich finde, einige ganz bedenkenswerte Aspekte zur Debatte um die Touristik, ihren Zustand und ihre Perspektiven geliefert hat.
Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Und dann freue ich mich auf dein nächstes Thema und deinen nächsten Gesprächspartner. Bis dahin allen alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und dran denken, den Podcast einfach mal abonnieren, dann verpasst man auch keine Folge. Tschüss, Christian.
Tschüss und bis dahin.
Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.